Guten Morgen allzeit. Schön hier bei euch zu sein. Thema der Predigt, der Unterschied liegt in der Differenz. Das hat zu tun mit einem Satz aus meinem persönlichen Leben. Und ihr kennt es wahrscheinlich, es gibt so Sätze, die hängen bleiben. Bekannte Sätze wie Yes, we can und kommt natürlich von Barack Obama. Ich bin ein Berliner. Berühmte Worte von John F. Kennedy. Und wir schaffen das. Angela Merkel. Jetzt gibt es natürlich auch Sätze aus dem persönlichen Kontext, die regional verschieden sind. Bei einem Treffen letztens gab es auch Momente mit dem Pfälzischen Mundart. Und habt ihr schon mal von der Fliegeklatsche gehört? Die Pfälzer können jetzt die entsprechende Bezeichnung dazu sagen. Es gibt Sätze, Wörter, Begegnungen, die uns prägen und hängen bleiben. So auch bei mir in meiner Abi-Zeit in Alkmaar, Nordholland, jobbte ich am Wochenende in einem Restaurant des örtlichen Theaters. Und eine Frau, sehr vornehm gekleidet, mit irgendeinem armen Tier um den Hals drapiert, bestellte einen Cognac. Jetzt für die Kundigen unter uns gibt es Cognac und Fjöl. Hat ihr das gewusst? Nee? Also im Fjöl wird in Holland sehr viel getrunken. Zum Glück hatte ich auch noch was. Also ihr seht da, und was fällt euch auf? Ziemlich identisch, oder? Ja, genau. Also ich habe natürlich noch mal versucht weiterzubilden. Also Fjöl ist kein holländisch, sondern ein belgisches Getränk. Hergestellt aus neutralem Alkohol und dann mit Aromen, Zucker und Farbstoffen versetzt. Ja, das, ja. Cognac ist ein französischer Weinbrand aus der Region Cognac, der aus Wein destilliert und dann über Jahre in Eichenfässer gereift wird. Und diese besagte Dame nippte an ihrem Glas Inhalt Fjöl und pfeift mir zurück und sagt: Junger Mann, das ist kein Cognac. Ich trabe also mit diesem Glas wieder zurück an die Theke und sage dem Oberkellner: Die Dame hat gesagt, das ist kein Cognac. Sie wünscht sich richtigen Cognac. Und dann geschah etwas, und deswegen habe ich mir das irgendwie gemerkt. Dieser Oberkellner nickt so verständnisvoll in Richtung von dieser Frau, von endlich jemand, der Ahnung hat. Und hinter der Theke kippt er den Fjöl in ein anderes Glas, und ihr könnt ahnen, was kommt, er gibt mir das wieder. Ich war nicht sehr erpicht, diese Dame das zu bringen, aber gut, ich muss gestehen, ich war etwas nervös. Und dann, diese Dame, sie hält das Glas gegen das Licht, roch, trank und sagte dann belehrend in meine Richtung: Het verschil ligt in het verschil. Ja, ich werde es übersetzen. Der Unterschied liegt in der Differenz. Und dieses hat sich bei mir hängen geblieben. Wieso diese Dame den Reinfall nicht gemerkt hat, das können wir vielleicht tiefenpsychologisch deuten. Sie ist mir schleierhaft. Aber halten wir fest, Unterschiede sind eben nicht immer gleich fest sichtbar, aber meistens doch irgendwie feststellbar. Und ein wohlwollender Meister im Wahrnehmen solcher Unterschiede ist natürlich Gott. Und auch wenn wir uns vielleicht nach außen hin gleichförmig verhalten oder wie auch immer, sieht Gott doch den wesentlichen Unterschied in unserem Herzen. Gottes Blick nimmt uns in unserem Innern wahr. Und in der Adventszeit gibt es da, würde ich sagen, ein dankbares Ereignis: Zacharias und Maria. Zacharias, der Engel Gabriel, kommt zu ihm, und Zacharias sprach zu dem Engel, nachdem er die Botschaft gehört hat: Woran soll ich das erkennen? Und Maria sagt zu dem Engel: Wie soll das zugehen? Das hört sich ziemlich gleich an, oder? Beide haben auch Ähnlichkeiten. Beide wurde, wie jede von uns hier, von Gott geliebt. Beide versuchten ernsthaft nach Gottes Willen zu leben. Sowohl Zacharias als auch Maria, zu denen kam jeweils der Erzengel Gabriel und es ging immer um eine bevorstehende Geburt. Also ziemlich viele Ähnlichkeiten. Und trotz dieser vielen Ähnlichkeiten gab es Unterschiede. Der Unterschied liegt meines Erachtens in der Differenz der Antworten von Zacharias und Maria auf diese Zusage Gottes. Zacharias sprach zum Engel, woran soll ich dies erkennen? Und Maria sprach, wie soll das zugehen? Auf den ersten Blick scheinen die Antworten fast gleich. Aber der weitere Verlauf zeigt uns, Gott nimmt Zacharias in seine Schule, weil er diese Ankündigung nicht geglaubt hat. Es heißt dann, und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meine Worte nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Maria hat geglaubt. Es heißt dann, als ihr Elisabeth begegnet, wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast, was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Also, obwohl die Antworten auf uns ja fast identisch wirken, nimmt Gott die Differenz wahr in unserem Innern. Und da gibt es auch andere Vorkommnisse in der Bibel. Denken wir an die Salbung Davids. Wir kennen ja das aus dem Alten Testament. Der Prophet Samuel wollte damals von Äußern beeindruckt gleich den ersten Sohn von Isai, den Eliab, salben, weil der mächtige Statur war. Und da hat Samuel gedacht, das ist er. Aber Gott lehrte Samuel bei dieser Sache, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Erster, achter Sohn, also der Hirtenjunge David, der bei den Schafen war, musste hergeholt werden und wurde dann zum König gesalbt. Gott sah den Unterschied zwischen Zacharias und Maria. Er sieht auch, wie wir unterwegs sind. Das mag von manchen so bedrohlich wirken. Gott sieht in mich hinein. Aber ich glaube, wenn wir dabei stehen bleiben, ist es eigentlich etwas Tröstliches. Dass Gott unser Innerstes sieht und uns versteht. Also bei mir gibt es Momente, da verstehe ich mich selber überhaupt nicht. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so. Aber Gott versteht dich. Er kennt unsere Ängste, unsere Wünsche, unsere Kämpfe und begleitet da drin. Und im Tiefsten soll diese Schule Gottes für Zacharias, du sollst 9 Monate stumm sein, ihm auch stärken in dieser Zuversicht. Zacharias erschreckt, aber er läuft nicht weg. Zacharias Frage, woran soll ich das erkennen? Das ist nicht spöttisch gemeint, sondern dass sich ein Mann, der wird mit konfrontiert und er ringt darum, wie Gott etwas scheinbar Unmögliches möglich machen kann. Und dass Gott unser Innerstes sieht, bedeutet auch, wir sind mit unserer Sorge nicht allein. Und er erkennt auch das Potenzial in uns. Er sieht nicht nur, wer wir sind, sondern auch, wer wir werden können. Und er begleitet uns auf diesem Weg. Es geht ihm um diese innere Ausrichtung. Denken wir an ein anderes Ereignis, der Pharisäer und der arme Witwe. Beide opferte und die Witwe gab nur 2 Schärflein. Und da lobte Jesus die arme Witwe, weil sie alles gegeben hatte, was sie zum Leben braucht. Und der andere hat nur seinen dicken Überfluss gegeben. Auslöser, innere Haltung. Und Zacharias wird durch diese Erfahrung im Glauben gewachsen sein. Und ich habe gedacht, vielleicht erlebt er innerlich, wie das heißt in Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich finde es befreiend, dass wir uns Gott anvertrauen können. Wie heißt es da? Zur Erforschung, zur Prüfung. Wir müssen uns nicht in diesem Labyrinth unserer eigenen Motive, wo wir uns im Grunde genommen manchmal nur verehren können, wir müssen das nicht selber machen. Gott ist der, der uns immer neue innere Klärung geben will, damit unser Leben in eine gute Richtung läuft. Und früher, was war früher die Adventszeit eigentlich? Früher war die Adventszeit Fastenzeit. Oh, ja, ja. Die dann mit dem Weihnachtsfest beendet wurde. Heute durch viele äußere Dinge, Heike hat ein paar erwähnt, sind wir weit davon entfernt. Aber legen wir doch unsere Erwartungen und Hoffnungen in Gottes Hand und lassen wir uns in seine Gegenwart Orientierung geben. Und dann Zacharias können wir auch, und Marie können wir auch feststellen, in Gottes Zusage können wir im Vertrauen annehmen. Wenn wir uns die beiden nochmal angucken, dann denken wir, es gibt noch andere Nuancen. Ja? Zacharias, ein Priester, also ein Vermittler zwischen Gott und dem Volk, der sich jeden Tag, sagen wir mal, berufshalber als Vermittler mit Gott und mit Gottes Anliegen beschäftigte. Und Maria war da im Vergleich eine einfache junge Frau, Mädchen vom Lande. Und Zacharias sollte ja als geistliche Autoritätsperson in Glaubensfrage doch einfach viel weiter sein als Maria, oder? Vertraut sein in diese Begegnung mit Gott. Und während die Priester waren doch auch die Lehrer des Volkes, die Helfer der Schwachen, der Unwissenden. Schon deshalb sollte sie anderen ein Beispiel geben. Jetzt zeichnet nicht nur sein Amt Zacharias aus, sondern er war auch nicht mehr der Jüngste. Er war schon ein Mann mit Lebenserfahrung, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt. Aber gerade dieser Vergleich zwischen den, sagen wir mal, ältere und erfahrene Zacharias und die jüngere, wenig erfahrene Maria zeigt uns, wie vorsichtig wir sein müssen, dass wir nicht im Laufe des Glaubenslebens so ein bisschen so eine breite Brust machen, uns erheben und denken, ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs, ich kapiere das alles. Wenn Gott mir etwas aufs Herz legt, blicke ich das gleich. Ich zweifle nicht. Habe ich in einer Gemeinde vor einiger Zeit miterlebt, wie Leute, die schon länger im Glauben standen, über die aktuellen Probleme ganz junge Christen hinweggegangen sind, mit diesen mutmachenden Sätzen, das haben wir alle schon durch, das wird ihr auch noch überstehen. Das werdet ihr schon schaffen. Wisst ihr, ich finde es erfrischend und hilfreich, ganz junge Christen mitzuerleben. Das ist eine der besten Dinge, die Gemeinde passieren kann, wenn junge Menschen zum Glauben kommen. Ja, und dass sie junge Christen Frage stellen, was ist Abendmahl? Oder Sportschau Samstagabend, Telefon klingelt, jung bekehrtes Ehepaar am Telefon, wir lassen die Badewanne volllaufen. Wir haben die Apostelgeschichte gelesen, wir wollen uns taufen lassen. Die Sportschau war vorbei. Ich habe gesagt, zieh was an und bin hingefahren, wir haben geredet und wir haben sie einige Wochen später in eine größere Badewanne im Rhein getauft. Aber versteht ihr, diese Ursprünglichkeit, ja, dann sind solche für uns ein Vorbild. können uns so manche durchgegärte, eingedösten Christen wieder auf Trab bringen. Und so richtig etwas erwarten, weiß ich nicht bei Zacharias. Nach jahrelangem Gebet, einerseits nachvollziehbar und doch auch wieder nicht, die Botschaft des Engels brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Er, der Profi des Glaubens, dabei war das doch eigentlich nichts anderes als eine Gebetserhöhung. Ja? Was sagte die Engel? Gott hat dein Gebet erhört. Bei Maria wird gar nicht erwähnt, dass sie um ein Kind gebetet hat. Ich nehme jetzt einfach mal an, mit Ehe in Aussicht und den hübschen Josef oder sonst wie, dass das schon mal gedanklich ein Thema war oder mein Anliegen. Aber nicht ein jahrelanges Gebetsanliegen, wie es Zacharias und Elisabeth mit diesem schwierigen Thema der Kinderlosigkeit gegangen sein muss. Jahre im Glauben, und dann ist Zacharias erstaunt, dass Gott Gebet erhört. Bei uns geht es ganz anders, oder? Kennen wir das nicht auch? Geht es uns da manchmal nicht wie Zacharias? Dass wir uns das gar nicht vorstellen können? Und ich hoffe, dieses Erlebnis von Zacharias inspiriert uns, ermutigt uns, mutig dran zu bleiben, unsere Anliegen für Gott zu bringen. Auch vielleicht, wenn manches unsere Vorstellungen bringt. Und wir haben ja auch Anliegen in der Gemeinde. Die Frage der Räumlichkeiten, die Suche nach einem Pastor oder Pastorin, bevorstehende Gemeindeleitungswahlen, viele Fragen, die anstehen und noch anderen. Denken wir in unsere Gebete bitte dran, wie richte diese Gebete an den identischen Gott wie Zacharias damals. Das heißt, Gott hat den Überblick und er wird entsprechend handeln. Und das meine ich nicht als ein frommer Deckel. Ich fand es köstlich, als vor einiger Zeit irgendjemand mal total begeistert über eine Gebetserhörung berichtet hat und sagt, ah, ist das nicht super? Und da saß dann so eine alte Dame rechts am Tisch und die sagte so ganz trocken, also einerseits schon, aber andererseits wieder nicht, denn es sieht Gott ganz ähnlich, dass er auf Gebete reagiert. Und die fehlende Zuversicht bei Zacharias wird daran sichtbar, dass er Gott um ein Zeichen bat. Warum soll ich das erkennen? Ich bin alt, meine Frau ist betagt. Bei Maria war das nicht der Fall. Sie bat nicht um ein Zeichen, obwohl diese Zusage Gottes doch recht überraschend kam. Sie suchte eine Erklärung. Wie wird dies geschehen? Und jetzt ist das nicht eine Pauschalabfertigung im Sinne, dass wir Gott nicht um ein Zeichen bitten dürfen, aber es geht hierbei, meine ich, so verstehe ich das, Gott um unseren Beweggrund. Als Gott zum Beispiel Abraham in 1. Mose 15 sagt, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf das ich dir dies Land zu besitzen gebe, fragte Abraham, fast so ähnlich wie Zacharias, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Der Unterschied zwischen Zacharias und Abraham, Zacharias wollte ein Zeichen, dass er es glauben kann. Bei Abraham hat schon geglaubt und hat ein Zeichen gesucht als Stärkung. Das heißt nämlich wie Abraham direkt vorher, Abraham glaubte den Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wenn wir Gott um Zeichen bitten, dann machen wir bitte nicht unseren Glauben davon abhängig. Und es ist ein Unterschied, ob ich zuerst glaube und dann um ein Zeichen bitte, oder erst ein Zeichen haben will als Voraussetzung, dass ich dann glauben kann. und ich das immer richtig interpretieren kann? Als wir in Rheinfelde bei der Gemeindegründung neue Räumlichkeiten gesucht haben, hatten wir eine Besichtigung. Ich steige aus mit der Gemeindeleitung und was sehen wir am Himmel, wie sich das gehört? Ein Regenbogen. Also da war ich schon in der Laune zu sagen, so einen Mietvertrag her, wir unterschreiben, wir müssen uns die Bude gar nicht angucken. Und das waren gute Räumlichkeiten. Nur wir wurden überboten von einem Firmeninhaber, der eine höhere Miete zahlen konnte. Und wisst ihr, was jetzt lustig ist? Mein Nachfolger ruft mich eines Tages an, beschreibt eine Straße in Rheinfelden und ich kann seine Ausführungen zu Ende führen. 15 Jahre später hat die Gemeinde diese Räume gemietet. Also Gott hat Humor. Sei wie zuversichtlich. Dass auch unsere aktuellen Gebetsanliegen bei ihm in guter Hand sind und nicht in das Nirvana verschwinden. Und die Worte, wir kennen die Worte, die Jesus als der Auferstandene an den Zweifler Thomas richtet, oder? Als der sagt, also ich will ihn erstmal sehen, ich will sehen die Spuren von der Kreuzigung. Und was sagt Jesus dann zu ihm? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das gilt auch für uns. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt, wir sollten auch Gottes Handeln mit Offenheit begegnen. Und das ist nicht so ohne. Maria war gesellschaftlich in einer ganz anderen Lage als der bereits schon lange verheiratete Zacharias. Als Ehepaar leidet sie nach langjähriger Ehe darunter, keine Kinder zu haben. Und für Maria war das ein fettes Problem, schwanger zu sein. Bevor diese Ehe mit Josef öffentlich besiegelt worden war. Aber Maria war bereit, dies auf diese Zusage Gottes hin zu wagen. Und diese Offenheit für Gottes Zusage, das wünsche ich uns. Manches steht doch aus, was ich nicht fassen kann. Auch bei den Dingen, die Heike vorhin gesagt hat. Also, wie geht es vor sich, wenn Jesus uns bei seiner Wiederkunft zu sich holt? Oder wie wird es sein, wenn er uns vollkommen macht und wir dem Herrn gleich sein sollen? 1. Johannesbrief. Wie sollen wir auferweckt werden? Und da gibt es auch noch Frage in deinem und meinem persönlichen Kontext. Solche Frage versuche ich in dieser Offenheit Marias zu stellen. Wie soll das geschehen? Und Gott gab Maria ja eine ganz einfache Antwort, oder? Als sie dann gefragt hat, also wie soll das laufen, da kriegt sie die Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heiligen, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also wenn das zu dir gesagt wird, ist alles klar, oder? Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und Maria erhält eine Hilfestellung. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter, im 6. Monat, von der man sagt, sie sei unfruchtbar. Denn siehe, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria sprach, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wenn du vielleicht momentan an Gott, auch an Perspektive zweifelst, dann ahmen du und ich, ahmen wir doch Maria nach in diesem Wissen, wir können seine Zusage vertrauen, auch wenn wir nicht bis ins Letzte hineinblicken können. Das kam mir letztes, als ich im 1. Petrusbrief unterwegs war. Sogar von den Engeln heißt es im 1. Petrusbrief, dass sie hineinschauen wollen in das Heil, das Gott offenbar hat. Das heißt, Gottes Plan der Rettung durch Jesus Christus ist so überwältigend, dass sogar die Engel nur staunen können und es bis ins Letzte nicht verstehen können. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, ohne dabei Gott zum Weihnachtsmann zu degradieren. Lassen wir uns in dieser Adventszeit von Gottes Zusage ermutigen und begegnen wir ihm mit Offenheit und mit Vertrauen, wie Maria das tat. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, dürfen wir vertrauen. Und wenn wir auch gleich Abendmahl feiern, dann leg das, was dich beschäftigt, danke ihm für das Gute und bringe auch die Dinge, die du nicht verstehst, die dir zu schaffen machen, wo du spürst, also du hast gezeigt, da brauchst bei mir eine Korrektur. Der Unterschied liegt in der Differenz. Amen.